Ich moderiere dich an, Jens. Zweiter Teil beginnt. Der reiche und doch arme Kornbauer. Wir haben das die Abende ja immer so gestaltet. Ich mache so den fortlaufenden Bibeltext von der Bergpredigt. Haben wir das nächste Mal noch den letzten Teil dann vor uns. Und der Jens sucht sich dann immer zu diesen Abschnitten aus der Bergpredigt ein Gleichnis, so als Veranschaulichung in der Verkündigung Jesu. Und das ist heute natürlich, da spitzt sich's drauf zu, gell, auf den reichen Kornbauern. Wir sind ja gerade so hinterm Erntedankfest. Da ist uns das vielleicht auch wieder neu zu Bewusstsein gekommen, der Kornbauer. Hier sieht man ein Bild von Rembrandt, was der alles gemalt hat. Ne? Ganz interessant, der Kornbauer, der hier in seinen Büchern wälzt und alles aufschreibt, was er alles geerntet hat, und er finanziert und macht Buchungen und Überlegungen und ja, scheint alles im Griff zu haben. Aber jetzt sind wir gespannt auf das, was uns der jetzt zu sagen hat.
Normalerweise verrate ich den Moderatoren nicht, über was ich spreche. Weil die dann meinen ganzen spannenden Aufbau der Predigt kaputt machen. Meine Hinführung zum Thema. Aber dafür habe ich dieses Gleichnis oder meiner Ausführung eine andere Überschrift gegeben. Hast du es oder hat es dich? Das ist die Frage. Hast du es oder hat es dich? Und da merkt man schon bei der Überschrift, es geht nicht darum, nichts zu haben ist besser, sondern es geht einfach nur um die Verhältnismäßigkeit. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern oder reichen Toren wird auch manchmal bei Übersetzungen genannt. Mal am Anfang noch die Frage vielleicht, worüber hat Jesus mehr gesprochen? Über Geld und Besitz oder über Gebet? Gebet war hier als Antwort. Geld und Besitz, genau. Und das ist doch interessant. Also ist das schon ein Thema, wo wir Belehrung brauchen. Wollen wir uns heute mal das Gleichnis anschauen vom reichen Kornbauer? Ich denke, das gehört so ziemlich mit zu den Hauptaussagen Jesu über dieses Thema überhaupt, das Gleichnis. Und wir finden es im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Und da lese ich jetzt erstmal nur das reine Gleichnis ab Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen. Und ich will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Soweit das Gleichnis, welches Jesus erzählt. Aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Jesus diesen Vergleich anspricht? Und da lese ich jetzt ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Also da war einer, der wollte, dass sein Bruder das Erbe mit ihm teilt und dachte, Jesus kann ihm dabei helfen. Erbstreitigkeiten ist also keine neumodische Angelegenheit, sondern das scheint es schon damals gegeben zu haben. Er hat lange Tradition. Es ging um den Nachlass. Und das führte zu Unstimmigkeiten unter diesen Geschwistern anscheinend. Und einer aus der Volksmenge von denjenigen, die Jesus gefolgt sind, die ihm zugehört haben an diesem Tag, der tritt an Jesus heran und ja, meint in Jesus einen Rechtsexperten zu finden, der ihm doch bei dieser Sache helfen könnte, ja, seine Bitte da umsetzen kann. Er sprach ihn mit Lehrer hier, Rabbi, an. in der Hoffnung, dass er wirklich das Problem zu seinen Gunsten lösen kann oder klärt. Es ging ihm nicht um die zwischenmenschliche Sache, dass vielleicht das Verhältnis zu seinem Bruder wieder in Ordnung kommt, Versöhnung geschieht, dass der Streit gelegt wird. All das war gar nicht so im Vordergrund. Es ging ihm nicht um Versöhnung. Stattdessen wollte er, dass Jesus nach seinen Ansichten mit dem Bruder spricht und sagt, dass du das Erbe teilen sollst. Also das ist eigentlich das, was Jesus gar nicht so wollte. Er wollte eher das Zwischenmenschliche, hatte er mehr im Blick gehabt. Ja. Nicht, dass man wegen dem Erbe sich streitet, auseinandergeht, vielleicht sogar Zwistigkeiten entstehen, sondern Jesus war viel wichtiger, auf den Besitz oder auf das Geld zu verzichten und lieber das Zwischenmenschliche zu erhalten, das Brüderliche hier in dem Fall. Ja, aber hier der pocht auf sein Recht, mein Anteil, mein Erbe. Wahrscheinlich eine Situation damals schon, wie es auch heute viele solche Situationen gibt, wo man sich wegen einer Erbschaft verstreitet in der Familie. Kennt ihr da solche Geschichten? Ich schon. Der Vater, Eltern sind verstorben, ohne ein eindeutiges Testament zu hinterlassen. Es gab ein Erbe, welches die beiden Brüder oder welches den beiden Brüdern eigentlich gemeinschaftlich gehört, aber also es gehörte ihnen zusammen, dieses Erbe. Aber wenn es geteilt werden sollte, dann musste der ältere Bruder nach der damaligen Kultur, der damaligen Kultur zustimmen, dass es geteilt werden kann. War das verständlich?
Ja.
Also es ist ein großes Erbe, was beiden gleichermaßen gehört. Aber wenn der kleine Bruder, wie hier in dem Fall, das teilen wollte, musste der ältere Bruder, ich gehe davon aus, dass es der ältere Bruder war, weil das so von der Tradition her gewesen ist, seine Zustimmung geben. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und Jesus wird da ja ein Stück weit in Anspruch genommen, dieses Recht oder diesen Wunsch durchzuführen, umzusetzen, sich dafür einzusetzen. Dieser Mann, er war schon davon überzeugt oder hat sich für sich schon beschlossen, was Gerechtigkeit in seinem Fall bedeutet. Ich bekomme meinen Anteil am Erbe. Und jetzt erhofft er sich Unterstützung von Jesu. Und Jesus vorrangiges Anliegen allerdings, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ist eher zu versöhnen, zusammenzubringen, als wegen einem Erbe zu entzweien. Ja. Das heißt nicht, dass Jesus Ungerechtigkeit gegenüber gleichgültig stand. Vielfach hat er sich eingesetzt für das Recht der Unterdrückten, der Benachteiligten, Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er tritt ein für soziale Gerechtigkeit in dieser Welt. Und dennoch antwortet er hier in diesem Gleichnis im Vers 14, er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Wie kommt er darauf, dass ich bei dieser Angelegenheit zuständig bin? Ja. Wie kommt ihr auf so einen Gedanken? Und doch war es so gewesen, dass die Rabbis zur Zeit Jesu Experten waren im Gesetz des Mose und oftmals viel Zeit auch damit verbrachten, juristische Urteile zu fällen, Rechtsstreite zu klären. Und sie haben da viel Zeit investiert. Und jetzt hat dieser hier gedacht, der Rabbi Jesus könnte doch meinen Fall übernehmen. Das ist sicher ein guter Anwalt, der könnte für mich Recht sprechen. Versuche ich das mal so. Ich habe mich gefragt, ist es nicht auch in uns so eine Versuchung, Jesus manchmal für unsere Angelegenheiten zu benutzen, zu gewinnen, vielleicht mal sogar auszunutzen oder sogar zu missbrauchen. In der Antwort Jesu schwingt ein gewisser Unmut auch mit hier, wenn man das liest. Er stellt klar und bringt zum Ausdruck, dass er eigentlich nicht zur Verfügung steht in dieser Sache, in dieser Angelegenheit. Vers 15, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller, hier haben wir es wieder, Habsucht. Ja. Hütet euch vor der Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Egal wie viel du hast, Das ist nicht das, was dein Leben ausmacht. Und unser Herr Jesus, er nutzt ja gern mal solche Vorlagen, solche Gelegenheiten, die sich ihm bieten, um ja, etwas weiterzugeben. Wird sich vielleicht gedacht haben, wenn ich schon mal jetzt die Gelegenheit habe, hier angesprochen werde darauf, dann möchte ich Ihnen auch eine wichtige Lektion für Ihr Leben weitergeben. Hütet euch vor Habsucht, denn euer Leben besteht nicht in materiellen Dingen, sagt er. Besitz und vielleicht gerade Besitz im Überfluss ist ja oftmals mit einer irrationalen Angst verbunden. Thomas hatte das ja schon angesprochen. Es geht ja mehr um diese Angst, Dinge zu verlieren oder irgendwann nicht mehr genug zu haben, kein Auskommen mehr zu haben. Die Angst eines Tages, ja, das alles wieder zu verlieren. Und das ist ganz gleich, wie viel Reichtum du hast. Ja. Diese Angst ist immer da. Die Angst drängt sich ja unaufhörlich auf, unabhängig, wie viel Polster du zur Seite geschafft hast, wie sicher du dich fühlst mit deinem Einkommen, wie viele, die du die Rentenkasse eingezahlt hast, wie auch immer. Diese Angst bleibt trotzdem bestehen. Du wirst nie irgendwo Ruhe finden. Man hat nie genug, um die Unsicherheit zu besiegen. Und vor diesem Problem, dieser eigentlich dann unersättlichen Wünsche, die auch daraus entstehen, warnt Jesus seine Zuhörer. Davor warnt Jesus seine Zuhörer ausschließlich. Und das eigentliche Leben findet nicht in diesem Überfluss statt, in diesen unersättlichen Wünschen, die sie dann produzieren. Wenn man mal überlegt, was macht ein Mensch, wenn er Überfluss hat? Könnt ihr mal so ein bisschen in euren Gedanken durchgehen. Was macht ein Mensch, wenn er Überfluss hat? Wenn er mehr hat, als was er für sich verbrauchen kann, was er braucht zum Leben, was macht er damit? Man könnte es zum Beispiel verstecken. Ja? Gebt mal ein paar Antworten. Man könnte es verstecken irgendwo, was man zu viel hat. Man könnte aber auch damit prahlen vor anderen. Oder? Ja, da auch eine Möglichkeit.
Kauft sich einen größeren Schrank.
Man könnte es verprassen, genau. Einen größeren Schrank. Oder man macht teure Urlaubsreisen. Dickeres Auto. Gibt viele Möglichkeiten. Oder fährt seinen allgemeinen Lebensstandard hoch. Das passiert manchmal ganz, ganz unauffällig. Ja, gar nicht, dass wir das so bewusst machen. Oder man schließt noch mehr Versicherungen ab, die uns ein gutes Gefühl vermitteln wollen.
Verschenken kann man auch was.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber auf diesen Gedanken kommt hier anscheinend unser Mensch hier nicht. Es geht darum, dass diese materiellen Dinge irgendwie Macht bekommen auf unser Leben. Einfluss haben, uns bestimmen ein Stück weit. Deshalb diese Überschrift. Hast du es oder hat es dich? Und diese Liste, die wir gerade angefangen haben, die könnten wir noch fortsetzen. Die Folge davon sind immer Dinge, die Gott nicht gefallen. Dinge, die Gott nicht gut findet, die wenigstens sagen, ich investiere das ins Reich Gottes oder tue irgendetwas Gutes damit. Und auch wir, denke ich, sind aufgefordert, immer wieder nachzudenken, was wir machen mit unserem Überfluss. Wir gehören ja zu der Menschengruppe, die eigentlich im Überfluss leben. Wir haben mehr, als was wir brauchen, als was wir verbrauchen können. Mehr, als was notwendig ist. Wir dürfen da immer wieder drüber nachdenken, auch über unsere unersättlichen Wünsche, die wir haben. All das, was wir mit unserer Arbeit verdienen, was uns die überreiche Natur schenkt, auch Geschenke anderer oder wie hier in diesem Gleichnis ein Erbe. Ja. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Gleichnis, was Jesus erzählt. Bei einem Gleichnis, ich habe es ja schon immer mal erwähnt, ist es nicht unbedingt notwendig, dass wir jetzt Vers für Vers jedes Detail analysieren. In einem Gleichnis geht es darum, die Gesamtwahrheit oder das, was Jesus zum Ausdruck bringen will, zu erfassen. Und hier in diesem Gleichnis ist es ganz augenscheinlich, weil Jesus das ganz klar in den einrahmenden Versen selber sagt. Und da wollen wir uns jetzt trotzdem mal diese fünf Verse dieses Gleichnis anschauen, aber dabei diese Hauptaussage nicht aus dem Blick verlieren. Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Das ist also so die erste Aussage. Ein Mensch, der bereits schon reich ist, besitzt ein Grundstück, ein Stück Land und hat einen hohen Ertrag. Das Land ist fruchtbar, wirft gut ab. Das war nicht selbstverständlich in dieser Zeit und es war nicht selbstverständlich in dieser Gegend gewesen. Aber auch das vielleicht noch so nebenbei erwähnt. Bei einem Gleichnis müssen auch nicht alle Fakten jetzt der Wahrheit oder der Realität entsprechen. Sondern ein Gleichnis kann auch überziehen oder kann auch Situationen schildern, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht sogar Übertreibungen oder Dinge konstruieren. Jesus macht das oft, er konstruiert ein Bild. Ja. Aber hier war es so, dass das Land viel Ertrag abwurf. Und jedem war klar, dieser Mensch, da ist ein Glückspilz. Oder frommer ausgedrückt, Gott hat ihn reich gesegnet. Mit diesem Land, mit diesem vielen Ertrag. Reichlichen Ertrag. Verzeihung. Was wird wohl dieser Mensch mit seinem Überfluss machen? Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln soll. Es kratzt etwas. Dieser Mensch, er überlegt bei sich selbst, macht vielleicht Selbstgespräche. Und normalerweise, so habe ich gelesen, im Nahen Osten war es so gewesen, in dieser Kultur, in der orientalischen Kultur, dass man bei Entscheidungen, manchmal schon bei geringfügigen Entscheidungen, mindestens die Ehefrau, die Nachbarn, manchmal das ganze Dorf mit einbezog in den Überlegungen. Und lange Diskussionen und hin und her. Ging so einer Entscheidungsfindung voraus. Also das war eigentlich ganz ungewöhnlich, dass gerade bei so einer großen Entscheidung er nur für sich überlegte, für sich so seine Gedanken macht. Ich habe mich gefragt, macht Reichtum vielleicht einsam? Könnte das sein, dass Reichtum einsam macht? Hat er sich zurückgezogen oder vielleicht wollte er sich auch in diesen Angelegenheit gar nicht reinreden lassen? Ja. Der reiche Mann fragt sich selbst, was soll ich machen? Eine große Ernte und nicht ausreichend Platz, um das Ganze zu lagern. Das war sein Problem. Und an Gedanken, Brigitte, wie du gesagt hast, des Abgebens, des Teilens, etwas Gutes damit zu tun, anderen Menschen zu dienen, die scheinen gar nicht da gewesen zu sein, weit weg gewesen zu sein. Auch das Bewusstsein, dass das alles ein Geschenk Gottes ist, eine Gnade Gottes, ein Segen Gottes, das war entweder nicht da oder hat es irgendwie verloren gehabt. Er spricht von meine Früchte. Ja? Wenn ihm das klar gewesen wäre, dass alles, auch der Ertrag, eine Gunst Gottes ist, dann hätte er Gott gefragt, was soll ich damit machen? Das wäre doch mal eine Idee. Wenn wir Gott fragen, was soll ich mit meinem Überfluss machen, oder? Was meinst du? Das ist vorsichtig mit der Frage. Überleg dir das gut. Gott könnte antworten. Ja? Er spricht zu sich selbst, was soll ich damit machen? David sagt das mal im Psalm 24. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. Das war diesem reichen Mann gar nicht bewusst gewesen, dass es alles Gott gehört. Dass es ihm gehört. Und so kommt er zu einer anderen Entscheidung, Vers 18. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Das war sein Plan gewesen. Scheunen abreißen, die alten, und neue, größere bauen. Ja, der Umbau, das mit der Neubau wird was kosten, das wird eine Investition bedeuten, wird einen hohen Preis haben, aber Hauptsache, ich kann meinen Überschuss einsammeln, meinen Ertrag einsammeln. Und wenn wir mal in unsere Welt hineinblenden, so manche Kosten übersteigen den Gewinn. So manche Kosten auch Wenn man sich Reichtum anhäufen will, manches kostet ihm die Gesundheit, manchen kostet es die Ehe, die Familie, wie viel Zeit, schlaflose Nächte. Man muss sich fragen, ist es das alles wert? Hier werden ja gar nicht Arbeiter, die eigentliche Arbeit ausführen, sie werden gar nicht erwähnt. Stattdessen spricht er nur von meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Güter. Und am Ende dieser egozentrischen Sicht sagt er, und ich will zu meiner Seele sagen, Vers 19, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter, liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wieder spricht er nur mit sich selbst, redet sich selber eine vermeintliche Sicherheit ein. Ja. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Viele Güter auf viele Jahre. Und dann kommt ihm wahrscheinlich ein Satz, den könnte er im Buch des Predigers aufgeschnappt haben. Ja. In Prediger 8, Vers 15, da heißt es, und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen, zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Nur dem Prediger, dem war bewusst, dass er das alles Gott, die Tage seines Lebens, dass es ein Geschenk ist, ja? Dass es von Gott gegeben ist. Und dieser reiche Mensch in unserem Gleichnis, er hat nicht dieses Bewusstsein, dass das alles von Gott gegeben ist. Nur ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein, das auf viele Jahre, das war in seinem Kopf gewesen. Und ich glaube, wenn wir das mal so anschauen, essen, trinken, sich gut gehen lassen, ich glaube, auf Dauer tut das keinem Menschen gut. Meinen Pferden, ja, die sind damit zufrieden. Fressen, trinken und in der Sonne sich gut gehen lassen. Ja. Aber den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, die fähig sind zu arbeiten, schöpferisch auch, gestalterisch tätig zu sein. Ich denke, das alles gehört genau dazu und das braucht auch ein Mensch. Mal noch aus dem Psalm 42 ein Auszug. Da sagt der Psalmist, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also die Hirschkuh, das Tier, es lechzt nach Wasser und die Seele des Psalmisten lechzt nach Gott. Ja, das ist ein Unterschied. Ein Unterschied vor allem auch zu diesem reichen Menschen hier. Ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein, das hat er im Sinn. Jedenfalls der Reiche, er meint, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist ausgesorgt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Meine Rente ist sicher. Und an diesem Punkt meldet sich plötzlich in dem Gleichnis Gott zu Wort. Jetzt schaltet sich Gott ein. Vers 20. Übrigens, er hat das letzte Wort, ja? Das ist hier in diesem Gleichnis recht deutlich. Gott hat das letzte Wort. Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Was für eine Ankündigung. Wachrüttelnd und niederschmetternd eigentlich zugleich. Dein irdisches Leben wird in dieser Nacht ein Ende finden, bekommt er zu hören. Wow, das muss man erstmal verarbeiten, oder? Er hätte genauso gut auch fragen können, oder er spricht ihn an hier mit Tor und, oder Narr. Ja. Er hätte auch fragen können, wie dumm kann man sein? Oder man im heutigen Sprachgebrauch sagen, ne? Wie dumm kann man sein? Dein Leben wird noch in dieser Nacht gefordert. Oder wenn man vom Griechischen her liest, zurückgefordert. Da wird schon deutlich, dass das Leben nur ein Geschenk ist. Ein Geschenk Gottes. Jeder Tag unseres Lebens, dass unsere Seele ihm gehört, Gott gehört, die Lebenszeit uns anvertraut ist. Wir können dankbar sein für jeden Tag, den Gott uns schenkt. Ich wünschte mir, das für mein Leben noch bewusster so zu leben, jeden Tag als ein Geschenk Gottes zu sehen, dankbar zu sein für jeden weiteren Tag. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie schnell kann was passieren? Und wenn man sich das bewusst macht, dann lebt man anders, dann lebt man bewusster. Der Mensch hier in unserem Gleichnis hatte diese Wahrheit vergessen oder, wie gesagt, sie war ihm vielleicht nie bewusst gewesen. Er lebte in der Annahme, dass sein Leben in trockenen Tüchern ist, dass er ausgesorgt hat durch seinen Überfluss. Es sei alles abgesichert. Aber Gott macht ihm klar, nichts, nichts davon ist sicher, egal wie viel du hast. Du wirst heute Nacht sterben. Lass uns mal kurz innehalten. Was macht das mit uns? Oder was würde das mit uns machen, dieses Wissen? Was würde dieses Wissen mit uns machen? Was wäre dir jetzt noch wichtig? Oder worüber würdest du nachdenken? Gott wirft die Frage auf, was wird aus deinem ganzen Hab und Gut, aus dem, was du angehäuft hast, was du gesammelt hast, was wird aus dem, was du hinterlässt? Ein schönes Haus vielleicht, wo du viel Arbeit, viel Zeit, viel Mühe reingesteckt hast, viel Herzblut, viele Entbehrungen, doch die Kinder sind weit weg. Keiner hat Interesse. Und viel geht's zu. Ja. Was wird aus alles? Was wird aus dem Ganzen? War alles umsonst? Der Apostel Paulus schreibt einmal an Timotheus, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Du kannst nichts mitnehmen. Weißt du sicher nicht, ne? Wir wissen das alle. Und doch leben wir anders. Wir leben nicht so. Wir würden anders leben, wenn wir das uns immer mehr bewusst machen würden. Was wird aus deinem ganzen Zeug? Gott fragt dir, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Die Antwort auf diese Frage, sie bleibt in diesem Gleichnis offen. Sie bleibt offen und damit endet auch das Gleichnis. Und Jesus wendet sich wieder an den Bittsteller als erstes, aber dann auch an alle, die ihm zuhören. Und er sagt im Vers 21, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Eine Weisheit fürs Leben, die Jesus hier weitergibt. Für diesen, der hier Jesus mit diesen Erbangelegenheiten belästigt hat, für den könnte das heißen, selbst wenn du den Prozess gewinnst mit dem Erbteil, dass du das Erbe gewinnst, dass du das Erbe bekommst, deinen Anteil, schau nicht nur auf dieses, schau über dein irdisches Leben hinaus. Was willst du? Was die Menschen oder auch was dein Bruder nach deinem Tod sagen wird über dich. Was die Menschen um dich herum mal sagen werden über dich. Oder, ganz wichtig oder noch viel, viel wichtiger, was hält Gott davon? Was wird Gott über dich sagen, über dein Leben? Und damit sind wir bei dem angekommen, was Jesus in der Bergpredigt schon weitergegeben hat. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Reich zu sein im Blick auf Gott, das ist Jesus wichtig. Das ist der eigentliche Reichtum, der im Himmel mal zählt. Wie geschieht das? Wie kann das geschehen? Indem ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, gut haushalte, gut damit umgehe, in seinem Sinne damit umgehe, es gut verwalte. Wir sind ja Verwalter dessen, was Gott uns schenkt und was er uns anvertraut. Und wenn wir das einsetzen für das Reich Gottes, Für Menschen, vielleicht, die ich damit Gutes tun kann. Unterstützung von Evangelisation oder Mission, Gemeindebau und so weiter. Es gibt viele Gelegenheiten, wo wir Dinge in das Reich Gottes, über unseren Überfluss in das Reich Gottes investieren können. Wir alle leben im Überfluss. Ja. Wir haben mehr, als wir bräuchten und verbrauchen können. Was machen wir damit? Bauen wir uns größere Scheunen? Das ist die Frage. Oder fahren wir dreimal im Jahr in Urlaub? Alles schön, alles nicht verkehrt. Aber wo sind unsere Prioritäten? Was ist uns wirklich wichtig? Wo findet das wirkliche Leben statt? So will ich es mal sagen. Ja. Woran hängt dein Herz? Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Das soll uns alles kein schlechtes Gewissen machen. Ich sag's vielleicht mal, falls einer hier jetzt drin sitzt. Das soll uns alles kein schlechtes Gewissen machen. Ja, das ist überhaupt kein Weg. Aber ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Tages uns diese Frage stellen. Für was möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Und lasst mich das mal abschließen, auch mit einem Gleichnis. Nicht von Jesus, sondern mit einem eigenen Gleichnis. Ich möchte mal euer Leben vergleichen mit einer Geldmünze. Ich habe es leider vergessen, ich wollte mir noch eine einstecken. Euer Leben ist wie eine Geldmünze. Wenn du so ein Geldstück hast, wenn es dir gehört, du kannst mit dem Geldstück machen, was du willst. Du kannst es ausgeben, für was du willst. Ja? Aber du kannst dieses eine Geldstück eben nur einmal ausgeben. Und ich denke, wir alle haben schon mal Geld ausgegeben und sind da gesagt, wie dumm war ich denn? Das war doch Blödsinn, jetzt war unüberlegt. Ja. Das Dumme ist, das Geld kommt nicht zurück. Es kommt nicht wieder, dieses eine Geldstück. Und unser Leben ist genauso. Du kannst damit machen, was du willst. Gott lässt dir diese Freiheit. Ja. Gott zwingt überhaupt niemand. Du hast diese Freiheit. Aber du hast eben auch nur ein Leben in dieser Welt, auf dieser Erde. Nicht wie beim Computerspiel, ja, wo du mehrere Leben hast und nochmal von vorne anfangen kannst. Nein, nein. Und was möchtest du? Lass mich mal diese Frage so am Ende stellen. Was möchtest du am Ende deines Lebens erzählen können, berichten können? Oder was möchtest du, was vorhin schon gesagt hast, was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen? Möchtest du vielleicht von den Dingen berichten können, die du mit Gott erlebt hast? Wo du dich in sein Reich investiert hast, wo du ja Dinge erlebt hast, Dinge getan hast, die dich reich gemacht haben im Blick auf Gott. Das ist die Frage, die uns Jesus stellt an diesem Abend. Hast du es oder hat es dich? Amen.
Mit der Frage gehen wir jetzt in den Abend hinein. Ich will da gar nicht großartig viel weiter erzählen und sagen, damit die Frage auch haften bleibt und uns weiter beschäftigt. Ich will nur darauf hinweisen, dass draußen am Tisch unser Kollektenkästchen steht. Und weiterhin ist auch schon der neue Flyer von Bibellesen mit Gewinn in schönen violetten Farbe für 2025 angekommen, mit den neuen Terminen auf der Rückseite. Gebet für den Frankenwald. Da kann man sich auch schon einige mitnehmen, weitergeben, sich selber die Termine schon notieren. Im nächsten Jahr werden wir nicht mehr hier sein, sondern im Bonhoefferhaus in Naila. Auch das ist vielleicht wichtig, dass man das schon gleich sich merkt. Und wir werden dann die Örtlichkeit verändern. Jahresthema für nächstes Jahr ist dann, wenn die Kraft Gottes erlebbar wird, Wunder und Zeichen im Johannesevangelium. Aber wir haben noch eine Spur Bergpredigt im Dezember, letzter Teil Bergpredigt mit einem Gleichnis dazu. Und die Sorgeübergabe, Verträge sind natürlich auch draußen zum Mitnehmen bereit. Und schließe ich einfach ab mit einem Gebet und hoffe, dass die Frage, die der Jens am Schluss gestellt hat, uns weiterhin beschäftigt und nicht einfach verloren gegangen ist. Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Leben in deiner Hand hast dass du uns in die Nachfolge rufst und dass du dich auch um uns kümmerst, dass wir unser Herz an dich hängen dürfen und nicht an die Dinge dieser Welt. Und dass wir wissen dürfen, du hast alles für uns getan, damit wir aus dieser Welt in deine Ewigkeit hineinkommen. Dafür sind wir unendlich dankbar. Und wir bitten dich, dass du uns diese Freiheit immer wieder neu schenkst, dass wir diese Dinge dieser Welt gebrauchen für dich, dass wir sie nicht krampfhaft festhalten, dass wir unser Herz nicht daran hängen, sondern dass unser Herz bei dir ist. Das schenk uns, dazu hilf uns immer wieder neu. Geh du nun mit uns in diesen Abend, segne uns und behüte uns, sei uns nahe. Amen.
Amen.
Einen guten Abend.